Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Giel.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärzte im Bergischen Land.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Gerade nicht aufgepasst. Das Buch, es geht schon los.
Eben noch unser Disclaimer, auch wenn dieser Podcast über Medizin geht, so, jetzt habe ich es, ersetzt es keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Also wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat.
So, ich habe nämlich gerade, warum ich so abgelenkt war, habe ich geschaut auf der Tagesschau-Seite, was es für Proteste gegen die Gesundheitsreform gab. In Hannover haben etwa 8000 Menschen demonstriert.
Mhm.
In Bayern wurden die Krankenhäuser aufgerufen, ihre Haupteingänge für 2 Stunden zu schließen. Mhm. Sind sie alle über den Noteingang reingegangen, alle über die Rettungsdiensteinfahrt. Arztpraxen in Hamburg sollten 2 Stunden schließen. Was war denn in NRW?
Neuss, da sind auch Ärzte auf die Straße gegangen, haben protestiert. Ich habe das aber auch erst am Abend danach mitbekommen. Das ist so ein bisschen für mich typisch Ärzte, dass man sich da nicht so... Also ich habe das nicht mitbekommen, obwohl ich ja mich eigentlich als politisch interessiert beschreiben würde. Und trotzdem habe ich das nicht mitbekommen, sonst hätte ich das vielleicht mitgemacht oder wäre mitgegangen, wäre mit auf die Straße gegangen.
Ja, es gab ja auch die Aktion des Hausärzteverbandes, dass man seine Wartezimmerstühle mit so Sperrband, Absperrband verschließen sollte.
Also wir haben das auf jeden Fall kenntlich gemacht und da die Sitzkissen weggenommen, dass es unbequem ist.
Hier in dieser Praxis wird es bald unbequem.
Genau. Und haben dann was draufgeklebt. Und da sind echt Leute drüber gestolpert. Die haben uns drauf angesprochen. Und ja.
Wir ziehen ihnen das Kissen unterm Hintern.
Genau. Hier wird das Warten unangenehm. Das
Hier
Warten wird
Sie
mehr.
Hier sitzen Sie 5 Stunden auf einem harten Stuhl. Viel Spaß dabei.
Ungefähr so.
Ich habe auch wieder mit einigen Menschen diese Woche auch über die Gesundheitsreform gesprochen, weil die Patienten das jetzt ja schon merken. Also ich hatte ganz viele Patientinnen und Patienten diese Woche, wo Reha-Maßnahmen beantragte, abgelehnt wurden. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt schon deutlich mehr ist als früher.
Mhm.
Und da kommt man dann natürlich ins Gespräch oder auch Patientinnen und Patienten, die warten auf einen Facharzttermin und dann uns verzweifelt wieder anrufen und sagen, ja, wir kriegen keine Termine, was können wir machen? Und wir einfach nur sagen, wir können es leider nicht ändern. Wir kriegen weder über das KV-Portal noch über die 116, 117 noch über irgendwelche anderen Wege Termine. Es ist einfach
ja
schon richtig auffällig.
Das wird tendenziell eher mehr, finde ich.
Ich finde, die Patienten sind auf unserer Seite zum großen Teil und verstehen das so im Großen und Ganzen, was da auf uns zukommt.
Den Eindruck habe ich auch. Aber ich weiß noch nicht, ob die wirklich so überblicken, die Patienten, was das bedeutet und wie es sich entwickelt. Das überblicken wir selbst ja auch noch nicht, weil wir es eigentlich noch gar nicht richtig einschätzen können.
Ja.
Wir haben ja alle unsere Horror-Szenarien.
Ja, schwer zu verstehen, woraus das Ganze besteht.
Es ist ja auch mega komplex. Wir hatten ja versucht, die Folge zu machen. Ich habe immer noch kein Feedback bekommen, ob das nur für Kollegen verständlich war oder auch für Patienten. Also wenn ihr da irgendwie Feedback habt, gerne Bescheid geben. Aber es ist einfach mega komplex. Wir können selbst noch nicht einschätzen, was die Folgen sind. Wir können natürlich irgendwie hochrechnen oder uns hochdenken, was dann die Folgen sind. Aber ob es wirklich so kommt, keine Ahnung. Ob es schlimmer kommt, keine Ahnung. Ob es weniger schlimm ist, können wir nur hoffen. Aber es ist schwierig.
Ja, mich haben tatsächlich auch schon Patienten gefragt, ob wir MFA entlassen müssen.
Mhm. Das wurde ich noch nicht gefragt. Aber also die KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, die geht ja davon aus, dass viele Praxen die MFAs entlassen werden.
Ach ja, heute geht's aber noch um ein etwas anderes Thema.
Genau, es gibt nämlich auch noch eine zweite Reform, die so klammheimlich durchgeht. Das ist die Apothekenreform.
Die wir in der letzten Folge ja schon mal so angerissen hatten, aber noch zu wenig informiert waren, um darüber gut zu sprechen. Das hast du jetzt geändert?
Ich habe mir versucht, diesen Gesetzestext einmal durchzulesen. Genauso wie ich es versucht hatte mit der Gesundheitsreform für die Ärzte, habe ich das jetzt auch für die Apotheke gemacht. Ich würde sagen, die halten das jetzt mal ein bisschen mehr auf den Patienten diesmal. Nicht so sehr in das Gesundheitssystem oder die Bezahlung der Apotheker, weil da muss ich ehrlich zugeben, da habe ich zu wenig Hintergrundwissen, um das richtig interpretieren zu können.
Genau. Wir gucken, dass wir so die relevanten Punkte rauspicken, die auch gerade so im Kontakt zwischen Arztpraxen und Apotheken entstehen und für Patienten interessant sind.
Aber auch da ein Disclaimer einmal, also da nicht alles auf die Goldwaage legen. Wenn Apotheker zuhören, gerne Feedback geben und ansonsten, wenn irgendwas nicht verständlich ist, auch nochmal nachfragen, dann würden wir uns da nochmal genauer mit auseinandersetzen.
Mhm.
Okay.
So, was soll denn diese Reform überhaupt bringen? Warum gibt's die?
Also eigentlich, das haben ja gleich auch schon viele Patienten mitbekommen, auch Kollegen haben das mitbekommen, dass in letzter Zeit häufig Apotheken geschlossen haben oder geschlossen sind, zugemacht haben, keine Nachfolger gefunden haben und einfach weniger Apotheken vorhanden sind. Und die wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Organisation zu verbessern, wurde diese Apothekenreform beschlossen. Eigentlich, um dieses Apothekensterben in Anführungsstrichen zu reduzieren.
Da sagte gestern noch jemand zu mir, ich weiß gar nicht, wieso die alle immer von dem Apothekensterben sprechen. Ich habe den Eindruck, dass in fast jeder Stadt immer noch mehr Apotheken sind als Friseure. Aber das ist natürlich ein sehr subjektiver Eindruck.
Ja. Also wenn ich jetzt die Stadt nehme, in der ich Ärztin bin, fallen mir 3 oder 4 Praxen ein, die zugemacht haben in den letzten 10,
Apotheken,
15 Jahren.
Apotheken meinst du?
Ja, nicht Apotheken, Entschuldigung. 10 bis 15 Jahren. Letzten 10 bis 15
Jahren. Die zugemacht haben und wo auch kein Nachfolger kam.
Ja.
Mhm.
Und die auch einfach weg sind. Und die dann auch teilweise in ländlichen Gebieten waren, wo jetzt gar keine Apotheke mehr drin ist, die dann in die nächstgrößere Stadt fahren müssen.
Ja, so in den kleineren Dörfchen rundherum, wo dann gar keine Versorgung mehr ist. Und ja, gut, wir leben jetzt natürlich auch im bevölkerungsreichsten Bundesland, soweit
ja.
Ich weiß.
Ja, NRW, ja. Und ja. Wir sind auch noch ein Ballungsgebiet. Wir sind ja eigentlich so ein bisschen Speckgürtel von Köln und Düsseldorf, würde ich mal sagen.
Hier ist vermutlich die Versorgung, was das betrifft, noch ganz gut. Wenn man dann aber doch weiter rausfährt, wo weniger Menschen leben, dann ist es, glaube ich, auch einfach nochmal anders.
Mhm. Natürlich gibt es heutzutage auch die Möglichkeiten der Online-Apotheken. Aber das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Weil da ja häufig riesige Firmen aus dem Ausland hinterstecken, also vor allem aus den Niederlanden. Und da kann man dann auch kritisch sein. Aber wenn man natürlich auf dem Land gar keine andere Alternative hat, ist das entweder keine Medikamente oder man muss eine halbe Stunde fahren. Dann würde ich auch, oder im Internet bestellen. Dann kann man schon verstehen, dass man zu denen greift und sagt, okay, dann hole ich mir lieber das Internet.
Ja, andererseits, wenn man jetzt was ganz dringend braucht, ein Medikament, das man einfach schnellstmöglich einnehmen muss, dann ist man ja schon auch darauf angewiesen, dass man das dann auch irgendwo holen kann, ne?
Total,
und nicht, dass man das irgendwie bestellen muss und dann wartet man vielleicht einen Tag, bis das geliefert wird.
Und was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn man Apotheken vor Ort hat. Wir Ärzte haben ja auch einen engen Kontakt zu den Apothekern, dass vor allem chronisch kranke, ältere Menschen, die Fragen haben zu einem Medikament, da gibt es auch manchmal Rückfragen von Apotheken zu uns oder die kennen ihre Patienten, die regelmäßig da ihre Medikamente holen und die achten auch manchmal drauf. Das hat ja auch Vorteile. Oder wir beziehen bei Apotheken auch unsere Impfstoffe und Medikamente, die wir für unseren Alltag brauchen.
Stimmt. Und Apotheken bieten ja auch für Patienten ganz viele Dienstleistungen.
Da und kommen wir gleich zu einem Punkt.
Ja, also die fangen ja auch viel ab. Wie viele Patienten kommen und sagen, ich war schon in der Apotheke und hatte einen Insektenstich und dann haben die mich da gut beraten, deswegen musste ich jetzt nicht zu ihnen in die Praxis kommen.
Ja, genau. Die geben da auch einen ersten Rat für die kleinen Qualen.
Genau. Gut.
Okay. Also, was wird sich ändern. Ein Punkt ist, denke ich, was auch interessant für die Patienten ist, ist die Impfung. Bisher dürfen die Apotheken ja die Corona-Impfung und die Grippeimpfung geben. Und das ist dann auf einer Reinspazierbasis, also die kommen rein und die dürfen dann eine Impfung bekommen, ab einem bestimmten Alter. Also was die STIKO, also die Ständige Impfkommission empfiehlt, ab 60 ist das, dürfen die einfach geben, mit einer extra Schulung allerdings. Und das soll sich jetzt ändern, dass nicht nur die Grippe- und die Covid-Impfung gegeben wird, sondern auch andere Totimpfstoffe, wie zum Beispiel die Tetanus-Auffrischung oder die Pneumokokken-Impfung. Das ist eine Lungenentzündungsimpfung. Mhm. Allerdings dann nur bei Patienten über 18 und nur nach dem STIKO-Plan. Also es gibt ja auch manche Menschen, die zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat, wie auch schon vor 60 manchmal die Grippeimpfung haben sollten, die dürfen die nicht geben.
Ah, okay, also bei der Grippeimpfung dann tatsächlich auch nicht.
Ja, auch nicht bei der Pneumokokken und solche Sachen. Also die dürfen jetzt nicht indikationsbezogen impfen.
Ah. Okay.
Außer die FSME, also diese Zeckenimpfung. Das dürfen die als Ausnahme, weil es ist auch, die dürfen, also Apotheker dürfen auch zukünftig keine Reiseimpfung geben, außer die Zeckenimpfung, wenn die Leute in einem Risikogebiet leben.
Mhm.
Weil es dann auch wieder eine Indikation ist, auch wenn es keine Reiseimpfung ist, aber es ist dann in dem Moment eine Indikation. Aber dann, wie gesagt, nur ab Menschen über 18, also nicht an Kinder.
Ah ja, ja, das ist halt, glaube ich, auch ein Punkt, der viele beschäftigt, ne, der auch gerade viele Arztpraxen beschäftigt, dass man sich die Frage stellt, wieso wird das quasi als ärztliche Leistung auch noch weggenommen, ne, wenn wir eh gerade schon vor großen Hürden stehen und immer weniger vergütet bekommen. Und dann befürchtet man, dass die Patienten dann eben sich nicht mehr in der Arztpraxis, sondern in der Apotheke impfen lassen.
Also die Argumentation bei dem Gesetz ist, dass die Impfung niedrigschwellig machen wollen, dass mehr geimpft wird und dass die Menschen dadurch geschützt sind und keine langfristigen Krankheiten entwickeln.
Ja.
Ich finde es schwierig, wie du sagst, es ist auch ein finanzieller Faktor für die Arztpraxen, gerade für die Hausarztpraxen, weil wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass wir diese Vorhaltepauschalen haben und da ist ein Faktor die Impfquote, wo ja auch viel kritisch in Social Media diskutiert wird, dass das ein Anreiz wäre zu impfen und. Aber bei uns ist das halt ein Punkt, ob wir die Vorhaltepauschale, ob wir da ein bisschen mehr bekommen oder nicht, da spricht man jetzt nicht von wahnsinnig viel Geld, aber wir kämpfen ja um jeden Cent, sag ich mal. Und da laufen wir Gefahr, dass Patienten halt dann eher zur Apotheke gehen, sich da impfen lassen und dass wir Schwierigkeiten bekommen können, um diese Vorhaltepauschale zu bekommen oder den etwas höheren Wert.
Die ja jetzt auch zum 1.1. diesen Jahres erst eingeführt wurde, diese Quote. Mhm. Also das ist auch das, was ich so gehört habe. Wie du gerade erzählt hast, es wird im Prinzip gehofft, dass die Bevölkerung einfach besser durchgeimpft wird, weil das Angebot breiter ist und es ja auch durchaus Menschen gibt, die keine Hausarztpraxis haben und die dann trotzdem aber Schutzimpfungen bekommen können. Und es wurde wohl in Studien in anderen Ländern gezeigt, dass wenn in den Apotheken auch geimpft wird, dass den Arztpraxen keine Impfungen entfallen, sondern dass insgesamt einfach die Quote der geimpften Menschen steigt.
Also wenn das der Fall ist, ist ja gut. Also ich weiß,
einen Podcast, den Podcast der Apothekenumschau.
Stimmt, den hattest du gehört, ne? Ich kann es halt noch nicht einschätzen. Ich hatte jetzt auch bisher mit Covid und Grippeimpfungen nicht den Eindruck, dass die Apotheken die großen Impfer waren bei uns in der Region. Ich weiß nicht, ob die das bewusst nicht machen, um uns Ärzte zu schützen oder ob da nicht die Nachfrage ist oder dass die Apotheker bei uns in der Nähe nicht die Fortbildung gemacht haben, die man dafür haben muss. Das weiß ich nicht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ein Großteil unserer Patienten zu den Apotheken gegangen ist, um das zu machen, sondern dass sie eher bei uns geblieben sind.
Ja. Was ich auch nochmal interessant finde anzusprechen, ist, dass auch argumentiert wurde, dass in Arztpraxen ja das Impfen teilweise gar nicht geschafft wird.
Ja, und das stimmt nicht.
Und da finde ich auch so bei uns wird es gut geschafft. Natürlich ist das manchmal viel, wenn dann an einem Tag 20 Leute kommen für eine Grippeimpfung oder so. Aber das haben wir jedes Jahr immer gut gemeistert. Mhm. Und das ist halt eine unserer Kernaufgaben, gerade als Hausarztpraxen, die Bevölkerung zu impfen. Und das tun wir halt einfach gerne und
ja, also ich hatte auch bisher nie das
wollen wir ja nicht abgeben eigentlich.
Nee, also ich hatte nie das Problem und das Gefühl, die Impfung schaffe ich jetzt nicht. Also das,
wo wir schon mal Probleme hatten, war, dass keine Impfstoffe da waren.
Ja, ja, aber das ist ja, das wird dann nicht in Zukunft nicht per se besser. Aber das,
das
ist ja auch nicht.
Auch gefragt, wie ist das denn dann? Wir müssen ja unsere Grippeimpfstoffe immer vorbestellen, ne? Die müssen wir im Frühjahr schon bestellen für den Herbst. Müssen wir auf quasi vorausrechnen, wie viele Menschen kommen denn wohl dieses Jahr zur Grippeimpfung? Keine
und man
Ahnung.
Darf auch nicht viel zu viel bestellen, weil dann muss man Strafe zahlen. Also alles ein bisschen unrealistisch.
Und wenn wir dann noch nicht mal abschätzen können, wie viele von diesen Patienten gehen denn jetzt zu uns und wie viele gehen denn dann aber vielleicht doch in die Apotheke, dann kann man es ja noch viel schlechter kalkulieren.
Ja, auch total. Und was ich auch interessant finde, weil bei eigentlich das große Thema gerade in der Regierung, wie kriegt man das Gesundheitssystem preiswerter? Die ganzen Impfungen, die Kosten der Impfung müssen noch verhandelt werden. Also für Covid- und Grippeimpfung gibt es schon von den letzten Jahren Preise. Da schneiden die Apotheker mit mehr Geld aus. Also die kriegen nicht nur den Impfstoff bzw. die Handlung bezahlt, sondern auch die Sachkosten, was wir Ärzte nicht bekommen. Und tendenziell sind die Impfungen bei der Apotheke fürs Gesundheitssystem teurer als beim Arzt. Zwar nicht wahnsinnig viel, also jetzt nicht 10 Euro oder sowas, das war ja auch mal eine Zeit lang in den Medien, sondern so um 1-2 Euro oder 1,5 Euro. Aber das summiert sich ja auch. Also das finde ich nur komisch, dass dann einerseits ganz viel eingespart werden soll, aber bei solchen Sachen, warum werden die dann nicht gleich bezahlt? Warum kriegen wir nicht gleich viel? Warum müssen die das nochmal neu verhandeln? Warum kriegen die nicht einfach das Geld, was wir Ärzte auch bekommen?
Kann ich dir nicht sagen.
Das war so, wo ich dachte, das ist nicht ganz fair.
Ja, mal schauen. Da würde mich auch sehr die Meinung von einem Apotheker, einer Apothekerin interessieren. Mal,
mich auch, mich auch.
Ob sich da echt jemand mal meldet. Sollen wir mal zum nächsten Punkt kommen?
Genau, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
Das wäre der Punkt mit den Schnelltests.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe.
Apotheken und zugelassene Pflegeeinrichtungen.
Ich weiß nicht, was damit gemeint ist.
Das?
Keine
Ahnung.
Sind
das Altenheime? Sind das
ambulante Pflegedienste oder sowas? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Also Fragezeichen. Sollen Schnelltests gegen bestimmte gängige Erreger ermöglicht werden? Dazu wird der Arztvorbehalt teilweise aufgehoben.
Ja, also eigentlich war es ja bisher so, dass die Ärzte hauptsächlich die Erreger testen und diagnostizieren. Wenn
damit
die
meint
denken,
man aber dann wahrscheinlich Labore, ne?
Ja, genau. Ja, beziehungsweise, dass wir als Hausarzt sagen, jetzt müssen wir da mal einen Test abnehmen, dass man guckt, welcher Virus ist das? Das passiert eigentlich nur in ganz, ganz seltenen Fällen, dass wir das machen, wenn wir wirklich eine sehr starke Indikation haben oder im Krankenhaus, wenn einer wirklich sehr krank ist.
Und außerdem gibt es Schnelltests, die jeder Mensch selber durchführen kann.
Ja, und das dürfen die jetzt auch. Ja, das dürfen die jetzt in der Apotheke auch. Die Argumentation dahinter war, dass eine Vorarbeit für die Ärzte sein soll, dass eine Behandlung schneller eingeführt werden kann oder schnell behandelt werden kann. Was ich nicht so richtig verstehe, weil wir, wie gesagt, ganz häufig es gar nicht testen, weil es, wenn es in einer leichten Form gar nicht relevant ist, ja, das ist vielleicht für den Patienten interessant, aber in der ersten Behandlung, wenn es jetzt nicht um sehr, sehr kranke Menschen geht, ist es jetzt nicht sehr relevant, weil meistens ist es doch eher Ruhe, kein Sport, viel trinken, inhalieren, Nasendusche, so.
Ja, Norovirus ist schon manchmal interessant.
Ja, Norovirus, deshalb, das habe ich das auch extra nicht gesagt.
Ja, ich weiß, ich wollte es nur ergänzen, weil das ja sehr, sehr ansteckend ist. Gut, ja. Die anderen Keime sind auch alle ansteckend.
Ja, aber man sollte ja sowieso zu Hause bleiben, wenn man erkältet ist.
Oder wenn man ganz doll Durchfall und Erbrechen hat. Mhm. Aber im Norovirus gelten ja dann auch nochmal so spezielle Hygienevorschriften, je nachdem, was das für ein Mensch ist, ob das jemand aus dem Altenheim ist. Oder,
das stimmt.
Ne, medizinisches Personal oder.
Das stimmt.
Aber grundsätzlich frage ich mich einfach, wieso wird das jetzt so festgelegt, wenn das eh schon durch Patienten selbst möglich ist? Durften Apotheken vorher keine Schnelltests anbieten?
Ich dachte schon, weil die haben bei der Corona-Pandemie haben die doch auch Corona abgenommen, oder nicht?
Ja.
Dachte ich, war ja in Deutschland nicht.
Verkaufen, aber nicht selber durchführen. Wie man sieht, wir haben keine Ahnung.
Wir wären gerne aufgeklärt.
Wir dürfen da eigentlich nicht drüber reden, wenn wir keine Ahnung haben.
Also ich verstehe den Nutzen noch nicht, so sagen wir mal so. Weil du hast recht, man kriegt ja inzwischen auch im DM oder in anderen Drogeriemärkten so Schnelltest. Also ich verstehe es auch noch nicht so richtig.
Dann kommen wir doch aber mal gut zum nächsten Thema.
Ja. Das wäre, glaube ich, dann die Blutabnahme.
Genau. Da hast du dich heute schon einmal inkognito in die Apotheke begeben.
Genau, ich dachte, ich mache mal Versuchskaninchen. Ich bin mal in die Apotheke gegangen und habe mal gesagt, ja, ich hätte in den Nachrichten gesehen, dass die Blutabnahme möglich wäre ab dem 1.7. bei der Apotheke, wie das denn läuft. Die guckte ein bisschen entnervt. Ich hatte den Eindruck, die wurde schon häufiger gefragt. Hat aber auch ehrlich gesagt, dass sie es nicht genau wüsste. Und dass die derzeit halt den Fettstatus wie Cholesterin, Triglycerin und solche Sachen anbietet und Vitamin D, aber alles auf Selbstheilerleistung. Und dass die das dann auch interpretieren. Aber wie das in Zukunft mit weiteren Blutabnahmen ist, konnte sie mir jetzt noch nicht sagen. Und das habe ich ehrlich gesagt auch bei der Recherche nicht gefunden. Mhm. Welche Werte, ob es alle Werte sind. Ich habe auch unterschiedliche Quellen gefunden. Einerseits, dass die Apotheker das interpretieren sollen nach einer extra Schulung. Und bei anderen Quellen wurde gesagt, das soll dann durch einen Hausarzt oder durch einen Facharzt besprochen werden.
Ach so, ja.
Und da bin ich gar nicht mit einverstanden.
Da muss man halt sich dann wieder fragen, ist das dann auch eine Selbstzahlerleistung?
Ja.
Denn wenn man jetzt zum Beispiel mal an den Check-up denkt, der von den Kassen vorgesehene Kontrollpunkt für die Blutfette zum Beispiel ist, der ist ja nur alle 3 Jahre. Gut, es gibt ja auch bestimmte Programme, zum Beispiel ne, für die koronare Herzerkrankung, wo dann einmal im Quartal Blutfette bestimmt werden. Aber das betrifft ja nur bestimmte Patienten. Sagen wir mal, jemand, der nichts hat, der gesund ist, der einfach nur seine Fette wissen will und das dann in der Apotheke macht und das als Selbstzahlerleistung, müsste im Prinzip auch dann damit rechnen, dass die Beratung beim Arzt eine Selbstzahlerleistung ist. Mhm.
Da gehe ich auch von aus. Vor allem, der Arzt hat diese Untersuchung ja gar nicht angeordnet. Und es entsteht wieder ein neuer Kontakt, der eventuell gar nicht nötig ist oder wäre?
Ja, es bedient so ein bisschen den Wunsch der Bevölkerung nach Wissen. Es gibt einfach ja viele Menschen, die wollen das wissen. Die wollen gerne wissen, wie sind meine Blutfette, wie ist mein Vitamin D, wie ist mein Blutzucker. Und das kann man ja auch total verstehen.
Ja, aber es ist die Frage, ob es immer nützlich ist und ob es Mehrwert hat.
Genau, dann müssen wir jetzt einfach wieder mal sagen, wir bewegen uns ja in einem Versicherungssystem. Und wenn man etwas einfach nur wissen will, weil es einen interessiert, dann übernimmt es halt ja nicht die gesetzliche Krankenkasse. Und das gilt ja auch für die Arztkosten. Mhm.
Und das so sehe ich das auch.
Einfach jeder Mensch wissen, der das macht. Ne? Ich denke, gerne eine Beratung für jemanden, der sowas tun will. Aber die Leute müssen dann halt auch wissen, das wird dann halt privat vergütet.
Also wenn jetzt zum Beispiel einer kommt, der ist total müde und hat eine leicht depressive Neigung oder der hat wenig Energie, ja, dann nehme ich zum Beispiel mal die Schilddrüsenwerte und kontrolliere die, weil ich denke, das ist medizinisch indiziert und ich muss gucken, ob die vielleicht abweichend sind. Und dann entscheide ich das als Arzt, dass das sinnvoll ist. Und dann kann die Allgemeinheit das auch übernehmen. Aber jetzt nur, weil jemand sagt, ja, ich möchte einfach mal meine Schilddrüsenwerte wissen, und ich habe noch nie die Schilddrüsen kontrolliert bekommen. Das ist für mich jetzt keine Indikation und frage auch, ob es eine sinnvolle Untersuchung ist. Man muss ja auch immer Schaden, Nutzen in Erwägung ziehen. Und da ist, wenn, dann eine Selbstzahlerleistung.
Ja, so wird es aber ja dann wahrscheinlich auch kommen, ne? Dass in der Apotheke eine Selbstzahlerleistung ist und dass es auch dann die Beratung beim Arzt eine Selbstzahlerleistung ist. Da müssen wir Ärzte dann halt den Patienten das auch einfach so klar erklären.
Ja. Okay, sollen wir zum nächsten Punkt gehen?
Ja, die Medikamentenausgabe an Chronika.
Ja.
denen leider am Samstagabend eingefallen ist, hoppla, meine Blutdrucktabletten sind mir ausgegangen.
Da soll man ja angeblich dann einfach in die Apotheke gehen können und die bekommen. So wird das gerade so ein bisschen verbreitet. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist eigentlich nicht ganz so Sinn der Sache. Es geht wirklich um so eine Überbrückung. Also man kann auch nur eine kleine Packung bekommen, also die N1-Packung. Das ist meistens so für 10 Tage was drin. Und es ist eine Selbstheilerleistung. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Kassenrezept bekommt, wo man dann die 5 Euro oder in Zukunft die 7,50 Euro oder was es ist, bezahlt und dann hat man eine große Packung und alles ist gut. Sondern man kriegt nur eine kleine Packung und die muss man komplett selbst bezahlen.
Heißt, es ist wirklich eine Notfallversorgung für den Menschen, der wirklich sein Medikament ganz dringend braucht. Die Arztpraxis hat geschlossen und man
ist bekannt in der Apotheke. Das war auch so ein bisschen. Ja, und es war auch, das Medikament muss schon mindestens 3 Quartale vorgeschrieben sein.
Mhm.
Und in allem war das bei der bekannten Apotheke, aber ich weiß nicht, ob das dann eine harte Regel wird oder ob. Wann ist man bei einer Apotheke bekannt? Also das finde ich immer, das finde ich so ein bisschen waschi-waschi. Aber das finde ich gar nicht so eine schlechte Regelung.
Das schließt eine Lücke.
Ja.
Die ja momentan irgendwie auch schon häufig geschlossen wird von Apothekern, die Menschen
sich dann in den Graubereich gehen, gehen und dann nachher das Rezept bei uns holen. Wo ich dann auch nicht so ein Fan bin, weil ich denke, was rausgeben, was vorher nicht besprochen ist, finde ich auch schwierig. Aber so haben die zumindest eine Handhabe und dann kann ich mich jetzt auch darauf berufen. Was dann auch in dem Rahmen der Arzneimittel ist, ist, bisher war das so, dass die Rezepte nicht direkt von der Arztpraxis zur Apotheke gefaxt oder gebracht werden durften. Und das wird jetzt geändert. Also die Arztpraxen dürfen dann die Rezepte von oder für Heimbewohner direkt an die versorgende Apotheke übermitteln.
Das ist ja super.
Ja, das denke ich ist sehr praxisnah. Also das finde ich auch ein positives.
Ja. Okay, dann gab es ja noch so einen Punkt, den hattest du jetzt aber auch gar nicht aufgeschrieben. Der ist aber auch, glaube ich, noch überhaupt nicht gut besprochen oder klar. Und zwar ging es darum, dass Apotheken wohl auch die Indikation zur Behandlung bestimmter Beschwerden stellen dürfen und dann dafür auch Medikamente quasi rausgeben. Das scheint aber in diesem Gesetzesentwurf jetzt noch
das
nicht,
nicht gefunden
zu sein.
Das habe ich nicht gefunden. Da habe ich keine Ahnung. Das habe ich nicht gesehen.
Dann warten wir mal ab. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht ist es auch einfach da jetzt nicht aufgenommen worden. Auch das wurde in dieser einen Podcast-Folge, die ich gehört habe, nämlich thematisiert. Und das fand ich halt sehr interessant.
Mhm.
Vielleicht mache ich mich da auch einfach nochmal schlau.
Dann können wir es ja zum nächsten Mal mitnehmen. Weil da habe ich jetzt nichts von gehört. Also das waren jetzt die Punkte, die ich so aus dem Gesetz rausgeholt habe. Die, denke ich, patientenrelevant sind.
Dass du das mal durchgewurschtelt hast.
Ja, man muss sich ja fortbilden, ne? Auch wenn es eine ganz andere Berufsgruppe ist. Aber doch hat die doch was mit uns zu tun. Und ich denke, da kommen auch nachher Fragen an uns.
Das war's zu diesem Thema.
Ja, was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt? Hast du da was zu erzählen?
Ja, mich hat was bewegt. Das ist
willst du das auch erzählen?
Ja. Nein.
Nein.
Was mich bewegt hat, ist, dass ich eine Geschichte mitbekommen habe aus einer anderen Praxis, wo eine betagte Person sich entschieden hat, ihr Leben zu beenden.
Oh.
Und das mit einem Verein quasi zusammen entschieden hat. Dieser Verein betreut Menschen, die das wollen und da kann man sich dann anmelden.
Mhm.
Jetzt mal so ganz grob gesagt, ist natürlich alles reguliert etc. etc. Was mich daran bewegt hat, war, dass einfach diese Entscheidung des Menschen, das so zu tun, und aber auch die beteiligte Familie, die das nur sehr schwer verstanden hat und mit dieser Entscheidung sehr gehadert hat. Ich habe das so mitverfolgt und fand das echt ein schwieriges Thema.
Ist es auch. Das ist da, weil Deutschland ist es ja sehr negativ besetzt, während in anderen Ländern ist, ja, positiv ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber nicht so negativ besetzt ist. Also wenn man jetzt in die Schweiz guckt, die Niederlande, Österreich ist da auch weiter vorbei, Belgien, also da gibt es viele Länder um uns herum, die da mehr Angebote haben. Aber natürlich alles sehr streng reguliert. Das ist jetzt nicht so, dass jeder da hingehen kann und sagen, ich möchte bitte, ja, da ist häufig die Spritze oder das Getränk. Aber in Deutschland ist das ein sehr...
Ist auch echt noch so ein Tabuthema.
Ja, total. Die Frage kommt häufiger, was ich jetzt so mitbekommen habe. Und es wird auch ein Thema. Aber es ist gerade für Ärzte, weil es einen ganz schwierigen rechtlichen Rahmen gibt, nur schwer zu besprechen und auch irgendwie zu beraten.
Auch für viele Ärzte, glaube ich, einfach ein ethisches Thema.
Ich glaube, da können wir eine ganze Folge drüber machen.
Ja, das können wir mal machen.
Weil da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansichtspunkte.
Ja, gibt es, definitiv. Ich wollte es einfach nur mal so aus der, ich sag mal, emotionalen...
Ja, total, total. Das ist emotional
Seite
ohne Ende. Ja.
Weil mir das sehr nahe gegangen ist, wie die Familie mit diesem Wunsch umgegangen ist.
Mhm.
Ja.
Es ist auch schwer. Das ist total, weil
gibt
es gerade auch.
Gibt es denn von dir was?
Also,
das was Schönes.
Ich habe heute an meinem Homeoffice-Tag, wie ich ihn immer so inzwischen nenne, weil man doch irgendwie keinen freien Tag hat, meistens macht man doch was, habe ich eine Hospitation beim Kollegen gemacht von der Gastroenterologie.
Wie schön.
Und bin mal einen Tag mitgegangen, weil ich auch noch meinen Ultraschallschein mache. In den Niederlanden macht das ja der Radiologe. Und dann hatte er für mich mehrere Ultraschallpatienten eingeladen, damit ich gucken kann, selbst ausprobieren kann. Und ja, war eigentlich sehr interessant, mal zu sehen, wie eine andere Fachrichtung das macht.
Cool.
Und das war mal sehr interessant.
Da habe ich auch gestern noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass es total cool wäre, wenn man wirklich mal in vielen verschiedenen Fachrichtungen mal 2-3 Tage hospitieren kann.
Ja, weil man doch, was ich noch interessant fände, wäre Dermatologie, also Hautarzt. Weil ich glaube, da würde man auch nochmal viel mitnehmen. Und man... Ich glaube, jede Arztgruppe ist so in seiner eigenen Bubble und ist dann auch manchmal sauer auf andere Arztgruppen. Und das geht von Allgemeinmediziner auf die Gebietsfachärzte und von den Gebietsfachärzten auf den Allgemeinmediziner, aber auch den Gebietsfachärzten untereinander. Und wenn man das regelmäßiger machen würde, glaube ich, hätte man viel mehr Verständnis für die andere Gruppe. Wie die arbeiten und wie die Patienten da sind und bei uns sind.
Und man lernt ja auch nochmal was dazu.
Total. Total.
Das setze ich mir auch mal auf die Agenda, wenn ich mal wieder Zeit habe.
Das ist nicht so einfach unterzubringen, habe ich jetzt auch gemerkt. Wir haben das jetzt, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Monaten geplant gehabt und jetzt hat es endlich geklappt. Aber es hat sich gelohnt. Wir machen es nochmal.
Ja, dann sind wir, glaube ich, auch durch mit der Folge, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also bei Feedback und Themenvorschlagen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.